Wenn du nicht gerade beschäftigt bist mit deinen Spenden, kannst du auch ruhig nochmal die Augen schließen. Ich glaube, dass Gott zu dir heute persönlich sprechen möchte. Ich hatte eben ein Bild von einem kleinen Kind in einem Zug. Und du bist allein gelassen worden. Es war so ein Impuls. Und ich glaube, dass Gott jemanden hier heilen möchte. Du bist vergessen worden von deinen Eltern aus irgendwelchen Umständen. Und Gott zeigt dir genau dieses Detail, dass er sagt, auch wenn deine Eltern dich vergessen haben, ich habe dich niemals vergessen. Ich war immer bei dir und ich möchte auch gerade jetzt dich heilen von jedem Geist der Angst. Du bist nicht vergessen, Gott ist bei dir. Und ich habe eben noch einen Impuls gehabt, dass jemand hier ist. Du bist in deinem Leben verlassen worden von einer Person, die du sehr, sehr geliebt hast. Und du hast an diesem Moment hast du geschworen, ich möchte nicht mehr leben. Und du bist auch wirklich lebendig eingefroren und lebendig bist du gestorben. Und der Auferstandene ist hier. Jesus Christus ist hier. Und er weckt dich auf von den Toten innerlich. Und der Herr wird dich heute berühren. Und du wirst durchdringen zum Leben. Und du wirst spüren, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen haben, auch wenn Geliebte mich verlassen haben, Gott ist immer bei mir. Und seine Auferstehungskraft ist hier. In Jesu Namen, der Herr heile dich. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist gut. Amen. Alle Zeit. Wir feiern heute eigentlich, denkt man immer bei Karfreitag, da dürfen wir nicht feiern, da müssen wir traurig sein, weil der arme Jesus ist gestorben. Aber ich möchte dir sagen, das Kreuz hat eine besondere Botschaft. Jesus ist für dich gestorben, er hat alles gegeben für dich, so kostbar bist du. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist kostbar für Gott. Amen. So kostbar, dass er für dich gestorben ist. Amen. Wir haben eine Mini-Predigtreihe. Wir lieben ja als Church Predigtreihen und wir haben, glaube ich, schon 3 Predigtreihen über die Bergpredigt gehabt, jetzt über ein halbes Jahr. Und wir werden an diesem Passionsgottesdienst, an diesem Passionswochenende, manche nennen es auch das Osterwochenende, aber wir lieben es, Passionswochenende, werden wir heute Nachmittag und auch übermorgen am Auferstehungssonntag, werden wir eine kleine Mini-Predigtreihe haben. Jesus, wer ist dieser Mensch? Wir nennen es Ecce Homo, das ist lateinisch und ist das Zitat eines Präfekten, eines Großpolitikers. Sein Name war Pilatus und wir wollen diese Geschichte, diesen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Leidensweg Christi. Der Leidensweg Christi ist ja sehr, sehr differenziert geschildert worden von den Augenzeugen Jesu. Und hier ist ein ganz kleiner Ausschnitt und es geht darum, wer ist Jesus Christus. Wir lesen Gottes Wort aus Johannes Kapitel 19, Vers 5. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige. Pilatus aber spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Wer ist dieser Mensch? Hier sind zwei Personengruppen. Hier ist einmal Pilatus, ein römischer, ein gebildeter Mann, ein Politiker der höchsten Klasse, der versucht, Jesus zu identifizieren. Der versucht, Jesus zu verstehen. Der äußerlich ihn als einen Menschen, als einen geschlagenen Menschen, als einen jämmerlichen Menschen sieht, die Dornenkrone auf dem Haupt zerschlagen. Wer einmal die Passion von Mel Gibson gesehen hat und auch diese Stelle, wo die Geißelungsstelle, der wird so mitgenommen von dem Leid von Jesus Christus. Und Pilatus sah ihn als seinen jämmerlichen, als seinen geschlagenen Mann, aber er wusste nicht, dass vor ihm stand der König aller Könige, der Herr aller Herren. Pilatus, trotz seiner Bildung, trotz seiner Intellektualität, obwohl er Jesus fragte, woher kommst du, er hat ihn nicht erkannt. Die Hohenpriester, gebildete Menschen, die die Bibel auswendig kannten, die Jesus vorher gedemütigt hatten, geschlagen hatten, sie wussten eigentlich, wer dieser Sohn Gottes war. Das wird in Daniel, Propheten Daniel, wird es vorausgesagt. Aber sie haben ihn nicht gekannt. Menschen, die die Bibel auswendig kennen, können manchmal die brutalsten Menschen der Welt sein. Das wisst ihr auch, nicht wahr? Nur die Bibel zu kennen, heißt nicht, dass du Jesus kennenlernen kannst. Sie beiden, Pilatus und die Hohenpriester, sie erkannten nicht, wer Jesus ist. Und ich möchte euch heute und auch übermorgen auf eine Reise nehmen. Vielleicht sind Sie neu hier in dieser Kirche, vielleicht sind Sie auch gerade dabei, Jesus kennenzulernen. Und ich freue mich, wenn Sie Jesus mehr und mehr kennenlernen. Wer ist dieser Mensch? Und heute denken wir an das Kreuz. Wir denken auch an den, der an dem Kreuz hing, Jesus Christus. Und gerade in dem Kreuz, gerade an diesem Ort, erkennen wir wirklich, wer Jesus ist. Passionsfest ist ein Fest, das zwei verschiedene Aspekte von Jesus beinhaltet. Passion bedeutet sowohl als auch. Es bedeutet sowohl Jesu Tod, an den wir heute denken, es bedeutet aber auch Jesu Auferstehung, die wir übermorgen feiern. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir dann alle uns begrüßen und sagen, er ist auferstanden. Amen. Ich hatte eben schon jemanden begrüßt mit dem Spruch, der sagt doch, heute noch nicht. Ich sage, ich bin Pfingstler, wir haben jeden Tag Auferstehung. Amen. Jesus ist auferstanden. Amen. Wir feiern beides. Wir feiern Jesu Leiden, aber wir feiern auch Jesu Triumph. Amen. Er ist der Cäsar aller Cäsaren und stand vor Pilatus. Und er hat es nicht erkannt. Aber jetzt wird es schwierig. Er ist ganz Mensch und ganzer Gott. Beides, sowohl als auch. Das ist schwierig. Das ist intellektuell nicht zu fassen. Das ist wie eine Beziehung. Ne? Das ist so, wie wenn ein Mann eine Frau kennenlernt. Ne? Männer sagen immer, eine Frau ist mir ein Rätsel. Ja, lernen Sie kennen, Amen. Mit Jesus Christus, das geht nicht nur mit dem Intellekt. Du musst Jesus kennenlernen, Amen. Und ich sage herzlich willkommen. Und Jesus sagt heute auch durch mich herzlich willkommen. Lerne mich kennen. Kennst du Jesus Christus? Wer ist Jesus für dich? Kennst du Jesus? Und die meisten würden sofort sagen, ja klar, habe ich in der Schule schon viel gehört. Habe ich in der Kirche schon viel gehört. Aber die Identität, wer Jesus wirklich ist, ist entscheidend, auch für deine Identität, auch wer du bist. Du definierst dich durch die Realität, durch die Identität von Jesus Christus. Viele sagen, wo ist das Problem? Es gibt doch noch einen Jesus. Aber ich sage dir, viele feiern mit Herzen die Geburt Jesu. Aber gerade heute, am Karfreitag, am Kreuz, da scheiden sich die Geister. Ja, denn da am Kreuz wird offenbar, wie verschiedenste Jesus wir haben. Es gibt ganz verschiedene Jesus-Identitäten. Am Kreuz wird es offenbar, das Kreuz ist der Lackmustest, welchen Jesus kennst du? Am Kreuz wird es offenbar. Die Zeugen Jehovas, sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Er ist nicht Gott und er ist auch nicht Mensch. Er ist ein Übermensch, er ist der Erzengel Michael. Die Mormonen. Jesus ist Gott, aber er ist nur ein Gott unter vielen Hunderten von Göttern. Wenn du mal Mormonen triffst, frag sie, hat Jesus einen Vater? Ja, klar. Hat Jesus einen Großvater? Ja. Hat Jesus einen Urgroßvater? Ja, wenn du kluge Mormonen triffst, dann sagen sie, das weiß man nicht. Jesus ist nur ein Gott unter vielen Göttern. Und wenn du getauft wirst in einer Mormonenkirche, dann kannst du vielleicht auch in den Mormonentempel gehen und dann wirst du ein Gottes Sohn. Dann bist du einer von vielen Göttern in deinem eigenen Universum. Der Jesus der Mormonen ist ein anderer als der der Schrift. Und dann haben wir natürlich unsere muslimischen Freunde. Natürlich ist Jesus nicht Gott. Er ist ein Superprophet. Er ist ein besonderer Prophet. Alle Muslime lieben Jesus, nicht wahr? Aber dieser großartige Prophet Allahs konnte doch nicht so einen jämmerlichen Tod am Kreuz sterben. Allah hat alle getäuscht und hat Jesus ausgewechselt gegen jemand anders. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Am Kreuz wird offenbar, ob wir Jesus wirklich kennenlernen. Denn die Mormonen lehnen das Kreuz ab. Du wirst nicht in einer Mormonenkirche ein Kreuz finden, aber den Engel Moroni. Muslime sagen, das Kreuz ist für uns nicht relevant. Und Zeugen Jehovas sagen, das Kreuz ist ein heidnisches Symbol, denn Jesus starb an einem Pfahl. Ihr seht, die Identität Jesu, gerade heute am Karfreitag, ist umkämpft. Aber Paulus, er predigt voller Kühnheit, voller Mut, in 1. Korinther 1, Vers 23, wir predigen Christus als gekreuzigt. Halleluja. Wir predigen ihn als gekreuzigt, obwohl den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Dummheit. Wow. Ein Pastor von heute würde sagen, wir predigen so, dass es allen gefällt. Wir predigen so, dass wir Applaus bekommen. Nicht wahr? Applaus. Aber Paulus predigte nicht für Applaus. Paulus predigte Christus als den Gekreuzigten. Obwohl die Juden sich ärgerten, obwohl es den Griechen eine Torheit war. Nun, wer ist Jesus? Wenn wir unsere Jesusbox vielleicht anschauen können, dann sehen wir, Jesus ist sowohl als auch 100% Mensch, 100% Gott. Meine muslimischen Freunde sagen immer, wie kann das sein? Nicht wahr? Entweder oder. Dann sage ich immer, mein lieber Freund Mohammed, mein lieber Freund Ali, kann man Mohammed sehen? Ist er sichtbar oder unsichtbar? Dann muss er einen Moment überlegen. Dann sagt er, sowohl als auch. Ne? Mein Körper ist sichtbar. Meine Seele ist unsichtbar. Und so ist es auch. Jesus ist sowohl als auch 100% Mensch, 100% Gott seinem Geiste nach. Jesus ist eine Person in zwei Naturen. Das ist erstmal ein Mysterium. Und die Passion Christi, das, was wir heute feiern, das Zentrum ist das Kreuz. Das Kreuz bestimmt die Identität, die ich habe. Paulus sagt in Galater 6, Vers 14, es sei mir aber fern von mir, mich zu rühmen. Und Paulus hatte so viel Grund, sich zu rühmen. Er war von Geburt aus Jude aus dem Stamm Benjamin. Nicht wahr? Das war seine nationale Identität. Nicht wahr? Hast du mal so richtige Deutsche kennengelernt? Ich bin Deutscher geboren in Deutschland. Nicht wahr? Manchmal, nationale Identität kann deinen Wert aufwerten. Ja? Paulus sagt, ich war aus der Schule des Gamaliel. Er identifizierte sich über seinen Intellekt. Er hätte das tun können und er war identifiziert durch seinen Eifer. Er war der größte Eiferer von allen. Beschnitten am achten Tag, alles richtig gemacht, durch Leistung. Er war definiert durch seine Nationalität, durch seine Bildung und durch seine Leistung. Aber er sagte, es ist fern von mir. Das Kreuz hat mir eine neue Identität gegeben. Ich definiere mich nicht mehr durch meine Leistung. Ich definiere mich nicht mehr durch meine Nationalität, sondern er sagt, allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühme ich mich, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und mir und ich der Welt. Amen. Das Kreuz war seine Identität. Und es ist ein Ärgernis. Im 1. Korinther 1, Vers 18 sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Aber uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Halleluja. So müssen wir das Kreuz predigen. Und deswegen drücken wir auch heute nicht auf die Tränendrüse. Oh, das ist alles so traurig. Jesus ist gestorben, wir gehen alle weinend nach Hause. Nein, das Kreuz muss gepredigt werden als ein Ärgernis. Du müsstest dich heute ärgern, dann wäre ich erfolgreich gewesen, wenn ich heute gepredigt hätte und erfolgreich gewesen wäre, dass du dich ärgerst an dem Kreuz. So hat Paulus das Kreuz gepredigt. Und der Kampf um die Identität, gerade am Kreuz, ist so stark. Da war Arius, ein Kirchenvater der ersten Zeit. So wie die Muslime, so wie die Zeugen Jehovas, konnte er nicht glauben, dass Jesus gleichzeitig Mensch und Gott war. So sagte er, Jesus, er war nicht Gott, er war ein Superman, ein Übermensch. Und die Botschaft von Arius war, Jesus ist ein Superman und die Botschaft des Islams ist, du musst ein perfekter Mensch sein, vielleicht hat Allah Gnade mit dir. Und dann kam Athanasius, der wieder zurück zum Wort führte und er sagte, Jesus war ganzer Mensch und vor allen Dingen war er ganzer Gott, denn nur Gott kann uns retten. Amen. Kein Supermann kann dich retten, kein Übermensch kann dich retten, nur Gott kann erlösen. Amen. Deswegen musste Jesus ganzer Gott sein. Wir lesen das in Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringen. Da gibt es nur einer, der Heil bringt. Das ist unser Gott. Amen. Kein Mensch kann dich retten. Nur Gott kann retten. Das ist die Botschaft von Paulus. Allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit und jetzt kommt unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Amen. Erwarten, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Amen. Wie Muslime fragen mich immer, Mario, ihr Christen, ihr macht euch das so einfach mit eurem Jesus Christus. Ihr sagt immer, Jesus Christus vergibt alle Sünden und dann sündigt ihr lustig weiter, ne? Weil Jesus vergibt ja sowieso, nicht wahr? Ihr sagt, nein. Achi, ne, das ist ganz anders. Das ist wie wenn du verliebt bist, brennend verliebt. Ich bin dieses Jahr 39 Jahre verheiratet. Amen. Und es wird immer heißer. Amen. Halleluja. Und morgens auf der Bettkante, da muss ich nicht beten. Oh Gott, hilf mir, gib mir doch mal Kraft, dass ich nicht meine Frau heute wieder Ärger oder Böses tue gegen meine Frau. Nein, weißt du, was ich bete? Herr, inspiriere mich heute, dass ich eine Freude bin für meine Frau, dass ich ihr Gutes tun kann, dass sie mich noch mehr liebt. Amen. Und so geht es uns auch. Nein, wir sind eifrig. Wir möchten auch heilig leben. Wir möchten auch rein und heilig leben, aber nicht, weil wir hoffen, dass wir uns selber erlösen können, sondern wir sind eifrig, gute Werke zu tun, weil das Kreuz uns erlöst hat, obwohl wir Sünder waren. Amen. Die Dankbarkeit des Kreuzes, das ist unsere Identitätsquelle. Niemand kann uns retten als Gott allein. Deswegen musste Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott sein. Nicht unsere Werke führen uns zur Erlösung, sondern das Kreuz hat mich erlöst, obwohl ich Sünder bin. Amen. Und die Dankbarkeit dazu treibt mich dazu zu guten Werken. Das Kreuz ist eigentlich ein Ärgernis, weil mein ganzer Ruhm futsch ist. Ich kann nicht als Christ sagen, ich habe Gott gesucht. Ich bin ja so ein Guter. Und heute sind wir ja versammelt. Ich glaube, die Schlechten kommen nicht am Karfreitag zum Gottesdienst. Ne? Wir sind eigentlich nur Gute, ne? Nur nette Menschen im ICB. Aber eigentlich müsste ich euch heute das Kreuz predigen als Ärgernis. Nicht? Du kommst nicht in den Himmel, weil du so nett bist, sorry. Sondern du kommst in den Himmel,
weil das Kreuz dich errettet hat. Amen. Eigentlich müsste dich das ärgern. Du dürftest eigentlich nicht Amen sagen, sondern müsstest sagen, wow, das ärgert mich, die Predigt von Pastor Mario. Der sieht gar nicht, dass ich so nett bin. Ich komme doch in den Himmel, weil ich so nett bin. Nein, du kommst in den Himmel nicht, weil du so nett bist, sondern du kommst in den Himmel durch das Kreuz. Amen. Weißt du, Amen. Jesus ist ganzer Gott und Jesus ist auch ganzer Mensch. Schwachheit ist das Schlüsselwort des Kreuzes. Ecke um. Wir sehen Jesus nackt. Blut am Kreuz. Kein schöner Anblick. Eine Torheit. Eine Dummheit für die Griechen. Die Griechen verehrten Herkules, die Halbgötter, die mit den Menschen ihren Schabernack trieben. Heroen der Erde, gezeugt von Zeus, taten sie Wunderwerke. Die 12 großen Werke des Herkules. Wir standen mit Bruder Rommisch und Brandenburger Tor. Da sind die 12 großen Werke des Herkules, der sich selbst erlöste durch seine großartigen Werke. Aber am Kreuz sehen wir Jesus als den Schwachen, als den Gebrochenen, als den Leidenden. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis für mich, weil das Kreuz lässt mich nicht weinen um den armen Jesus. Wenn ich wirklich richtig weine, dann weine ich wegen meiner Schuld. Nicht die Römer brachten Jesus ans Kreuz. Nicht die Griechen brachten Jesus ans Kreuz. War meine Schuld, für die Jesus ans Kreuz ging. Nein. So sollten wir nach Hause gehen. Nicht nach Hause gehen und der arme Jesus ist für mich gestorben. Oh, ich habe so ein Mitleid. Nein, nein. Wir sollten nach Hause gehen und weinen über uns selbst. Meine Schuld brachte Jesus ans Kreuz. Ein Ärgernis. Das Kreuz konfrontiert mich mit meiner eigenen Schuld. Mein Onkel, der Bruder von Erna, der war mal auf einer Hochzeit und dann ist er zu jemandem, der war ein Ungläubiger. Dann hat er zu ihm, weil so ist mein Onkel, der geht zu jedem, Jesus ist für dich gestorben. Und dann sagte dieser Atheist, oh, war das nicht nötig. So schlecht bin ich doch gar nicht. Das Kreuz konfrontiert dich mit deiner eigenen Schlechtigkeit. Es ist ein Ärgernis und so sollten wir auch das Kreuz predigen. Denn die Botschaft des Kreuzes ist Gottes perfekte Gerechtigkeit. Das ist die größte Frage von Muslimen, die Muslime an mich haben. Allah ist souverän. Allah kann alles. Er kann alle Schuld vergeben. Schau mal, Mario, wenn ich dir 2000 Euro leihe, ja, ich leihe dir 2000 Euro. Im nächsten Monat komme ich wieder, weil mein Auto ist kaputt, ich brauche das Geld. Ich klopfe an deine Tür und du sagst, sorry, Party, die ganzen 2000 Euro sind weg. Dann kann ich dir einfach vergeben. Gott kann doch einfach vergeben. Warum musste er seinen geliebten Sohn so qualvoll, so schmachvoll sterben? Das macht doch kein Vater. Das ist die große Frage. Nicht nur von Muslimen, sondern auch von modernen Theologen, die sagen, du kannst das Kreuz heute nicht mehr predigen. Für einen intellektuellen Menschen in Deutschland ist das Kreuz eine Zumutung. Das wusste schon Paulus. Es ist ein Ärgernis. Das Kreuz hat die Botschaft, dass jede Sünde ihren Preis hat. Als ich damals angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich den Fehler gemacht, den viele neue Gläubige machen. Ich habe hier vorne angefangen. Weil ich dachte, die Bibel liest man wie ein normales Buch von vorne. Und dann kam 1. Mose, dann kam 2. Mose. Dann wurde es immer schlimmer. 3. Mose, dann hast du die Bibel auf schräg gestellte geflossen und noch Blut drauf, nicht wahr? Also viele Opfer, Blut, Blut, Strafe, Rache. Ich habe ihm die Bibel erst mal ein paar Monate zur Seite gelegt, es war mir einfach zu viel. Bis ich das Kreuz verstand, dass all diese Opfer, all diese Brutalität des Alten Testaments ist nicht, weil Gott so brutal ist, sondern weil meine Sünde so brutal ist. Dass der Preis der Sünde ist der Tod. 2. Mose 21, 23, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. Nur Gott kann Sünde vergeben, aber der Preis der Sünde ist Leben für Leben. Jesus ist unser Bodyguard. Amen. Er ist der Preis, den Gott bezahlt hat. Allah war souverän, aber Gott ist allmächtig, aber eins kann er nicht. Er kann nicht sein eigenes Wort brechen. Und er hat gesagt, wer sündigt, muss sterben. Und wenn er das einfach so, ist nicht so schlimm, schwamm drüber, dann wäre er zwar souverän, aber nicht gerecht, aber Gott ist souverän und gerecht. Und seine Gerechtigkeit erfüllt sich am Kreuz. Deswegen hat Jesus sich entblößt. So heißt es in Philipper 2, Vers 7. Er machte sich selbst zu nichts auf. Wörtlich heißt es, er zog sich aus. Er machte sich schwach. Er hatte Hunger. Matthäus 4, Vers 2, er hatte Durst. Johannes 19, Vers 28, er musste beten, so schwach war er. Matthäus 4, Vers 10, und er ließ seine Herrlichkeit zurück. In seiner Identität war er ganz Gott, aber er legte seine Attribute ab. Ich habe es mal im Bonner Loch einem Muslim erklärt. Ich dachte, wieso wusste Jesus nicht, wann die letzte Stunde ist? Und dann habe ich meinen Autoschlüssel, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ich war damals so ein begeisterter Straßenevangelist, habe meinen Autoschlüssel genommen und habe zu ihm gesagt, Mohammed, hier ist mein Autoschlüssel. Ne? Wenn du mein Auto leihen würdest, wem gehört das Auto? Und er hat den Autoschlüssel gehabt, nicht wahr? Und dann habe ich dann hinterher gedacht, oh, wenn er jetzt wegläuft, ist mein Autoschlüssel weg. Und dann hat er gesagt, natürlich gehört dir das Auto. Klar, der Fahrzeugbrief gehört dir. Ich bin von meiner Identität immer noch der Fahrzeughalter. Aber wer kann das Auto fahren? Ja, ich. In mir gehört der Schlüssel. Und Jesus hat seinen Autoschlüssel im Himmel gelassen. Seine Allmacht, seine Ewigkeit, seine Allwissenheit, seine Allgegenwärtigkeit. Er macht er sich schwach. Er wurde schwach, weil er ist das perfekte Opfer für uns. Der Preis ist bezahlt. Amen. Das Kreuz, wenn wir das Kreuz nicht verstehen, dann können wir nicht den Herzschlag Gottes verstehen. Gottes Leidenschaft, Gottes heiße Liebe. Er liebt uns so heiß, dass er eifersüchtig ist auf alle anderen Götzen, die in unserem Leben herrschen. Alles andere, was sich an die Stelle Gottes stellt. Gott ist ein leidenschaftlicher Liebhaber. Das ist die Passion Gottes. Wenn du ans Kreuz schaust, dann erkennst du die heiße, brennende Liebe für dich. Deswegen heirate nie einen Brasilianer. Amen. Heiße brasilianische Liebe, wenn du da untreu bist, erst bringe ich dich um und dann bringe ich mich um, nicht wahr? Da sehen wir rot, nicht wahr? Es ist nicht so wie bei den Deutschen. Oh ja, oh, oh, schief gelaufen. Nein, nein. Gott ist Brasilianer. Amen. Seine Liebe ist leidenschaftlich und wenn wir ihn verlassen, dann brennt sein Zorn. Weil er leidenschaftlich liebt. Amen. Er ist das Gegenteil von den griechischen Göttern. Die griechischen Götter, sie waren nach Aristoteles unbewegte Beweger. So wie die Sterne am Himmel vorüberziehen und sehen das Leid in der Ukraine, die vergewaltigten Frauen, die misshandelten Kinder.
die aufgeschlitzten Kinder am 7. Oktober des Leid in Gaza, die griechischen Götter ziehen am Himmel wie die Sterne, unbewegt vom Leid der Welt. Apathisch nennt man das.
Aber Gott ist nicht apathisch. Dass wir nicht apathisch bin, wenn ich apathisch wäre, dann muss ich ins Krankenhaus. Da brauche ich Therapie. Ja, aber ich bin leidenschaftlich, weil Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Amen. Er liebt mit Feuer. Deswegen ist sein Zorn brennend wie Feuer. Wer das Kreuz nicht versteht, wer die Hölle nicht versteht, sagt C.S. Lewis, der hat keinen Einblick in die brennende Liebe Gottes. Weil am Kreuz treffen sich beide Banden, sowohl sein brennender Zorn als auch seine brennende Liebe. Amen. Halleluja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, kommt nicht ins Gericht, sondern wird gerettet werden und wird ewiges Leben haben. Amen. Nur am Kreuz können wir das verstehen. Nur wenn wir die Tiefe der Hölle wirklich verstehen, können wir die Liebe Christi verstehen. Amen. Als ich transplantiert worden bin, ich hatte ja Leukämie, für die, die es nicht wissen. Ich war zum Tode verurteilt. Es gab keine Therapie, jemand hat, ein Pastor hat mir mal gesagt, du musst 5-mal am Tag Heidelbeeren essen. Ne? Oh, okay. Gab es keine Heilung. Nur das Blut meiner Spenderin. Damals wusste ich ihren Namen noch nicht. Aber ich hatte die Möglichkeit, ihr anonym zu schreiben über meine Koordinatorin in Hamburg-Eppendorf. Heute weiß ich ihren Namen. Ihr Name ist Rebecca. Sie hat mir das Leben gerettet. Mit 21 Jahren. Und man nimmt dann mit einer langen Spritze, nimmt man dann von dem Kamm, vom Knochenmarkskamm, nimmt man die Zellen, die Stammzellen. Das ist sehr schmerzhaft. Da habe ich zu ihr geschrieben. Meine liebe Spenderin, ich kenne dich nicht mit Namen. Ich staune, dass du so jung bist. So viel Schmerzen hast du getragen, damit ich neues Leben habe. Danke. Ich schrieb sie zurück. Ja, das war auch ganz schlimm. Weil ich habe so Angst vor Spritzen. Aber meine Mama hat mir die ganze Zeit die Hände gehalten. Amen. Bin mir heute dankbar für Rebecca, weil sie dieses Leid getragen hat. Aber ich bin dankbarer für Jesus. Amen. Er hat gelitten für dich. Amen. Das ist die Offenbarwerdung seiner Liebe für dich. Das ist die Identifikation deines Wertes. So wertvoll bist du für Gott, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Amen. Er hat sein Blut vergossen für dich. Und Jasu, das glaube ich, letztes Jahr hast du am Karfreitag gepredigt, da hat sie Jasu uns durchgeführt durch die körperlichen Leiden. Es gibt so einen, glaube ich, einen Arzt, der alle Stationen, alle Leidensstationen, all das körperliche Leid, wie all seine Knochen auseinander gebrochen, sein Herz, glaube ich, hast du gesagt, sein Herz ist gebrochen im körperlichen Sinne. Und doch wage ich zu sagen, sein körperliches Leid war nicht sein größtes Leid. Jesus in diesen letzten Tagen, er erlebte, wie die Volksmengen, die er geheilt hat, denen er Brot vermehrt hat, die Hosianna gerufen haben. 5 Tage später haben sie Kreuzige ihn gerufen. So ist der Applaus der Menschen, nicht wahr? Heute klatschen sie, morgen rufen sie Kreuzige ihn. Das hat Jesus erlebt. Er hat aber auch erlebt, dass seine Jünger, seine besten Freunde, ihn verraten haben. Ihn verleugnet haben. Petrus, gestern noch gesagt, ich sterbe für dich. Heute, ich verfluche mich, ich kenne diesen Mann nicht. Was für eine Enttäuschung. Was für ein Herzeleid. Menschen, die du liebst, Menschen, denen du vertraust, lassen dich im Stich. Und doch wage ich zu sagen, das größte Leid dass Jesus litt, war nicht die psychische, die psychologische Enttäuschung über seine Jünger. Nicht das körperliche Leid, nicht das psychologische Leid war das größte Leid. Weißt du, was sein größtes Leid war? Wir lesen es in Matthäus 27, Vers 46. Ich glaube, Jesu hat es heute auch gelesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nur wir verheiratet ist und so eine enge Bindung mit einem Menschen aufgebaut hat, der weiß, dass Hölle, dass Scheidung die Hölle auf Erden ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, und zwar nicht nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, eine Ewigkeit. Diese Einheit zerbrach. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den Jesus, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet Trennung von Beziehung. Jesus, er verlor sein Zuhause im Himmel. Er verlor seinen Vater. Und dann geht es weiter. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Halleluja. Jesus verlor sein Zuhause, damit wir ein Zuhause im Himmel haben. Amen. Er verlor seinen Vater, damit du einen Vater im Himmel hast. So sehr hat Jesus dich geliebt. Amen. Das Kreuz nimmt uns allen Ruhm. Da können wir auch nicht sagen, ich habe geglaubt. Ich habe Jesus gesucht. Er hat mich gesucht. Sein Kreuz hat mich gerettet. Gibt es keinen Ruhm. Das Kreuz ist das Ende des Ruhms. Weißt du, und wenn wir mal in den Himmel kommen, dann möchte ich gerne mal den kennenlernen, der neben Jesus hing. Den Mann am Kreuz. Eben noch gelästert. Und dann sprach er, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte ihn mal fragen, wenn ich ihn dann mal treffe, möchte ich ihm gerne mal die Hand geben. Möchte sagen, sag mal, wie war das eigentlich, als du dann im Himmel ankamst? Na, dann kam er dann zu dem Himmelspforte, zum Engel, und hat der Engel ihn gefragt, auf was für eine Grundlage möchtest du ihn nehmen? Keine Ahnung. Und dann hat er gefragt, warst du in einer Kirche? Warst du Mitglied im ICB? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ICB ist. Kennst du die biblische Lehre der Rechtfertigung? Noch nie in meinem ganzen Leben gehört? Was ist das? Der Engel ist ein bisschen überfordert. Er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Ne? Holte seinen Vorgesetzten, seinen Überengel, ne? Und sagte, hier ist jemand, der weiß gar nicht, wieso sollen wir den da ins Paradies lassen? Der hat überhaupt keine Ahnung. Der war nicht in einem Taufkurs, der ist nicht getauft, der hat kein Mitgliedschaftsbuch gelesen, der hat noch nie mal die Bibel gelesen, hat keine Ahnung. Der weiß auch nicht, und dann fragt der Oberengel, sag mal, aufgrund welcher Grundlage möchtest du hier in den Himmel? Und er sagt, der Mann, der Zimmermann im mittleren Kreuz, der hat mir gesagt, Ich kann kommen. Amen. Und ich möchte dir heute sagen, das Kreuz ist das Ende all unseres Ruhms. Wir kommen noch nicht mal aufgrund der Leistung unseres Glaubens, weil dieser Glaube ist uns sogar geschenkt in Jesus Christus. Amen. Hebräer 12, Vers 2. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Allein durch die Gnade des Kreuzes. Er hat uns gerettet. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und Paulus sagt, es ist nichts, wo ich mich rühmen könnte, sondern ich rühme mich allein des Kreuzes, den
Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, aber uns, die wir gerettet werden, eine Gotteskraft. Amen.
Preis dem Herrn, lass uns noch kurz unsere Augen schließen. Und ich bitte Johann schon mal nach vorne zu kommen und das Team. Und ich möchte dich heute einladen, im Namen von Jesus Christus.